Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Was passiert mit dem Nachlass von Sportlerinnen und Sportlern? Wohin mit den Medaillen, Urkunden und Startnummern? Wer interessiert sich für die alten Laufschuhe und Trikots, an denen Geschichte hängt, oft sogar olympische? Frank Schäfka, ein Mediziner aus Delmenhorst in der Nähe von Bremen, hat für all diese Erinnerungsstücke ein kleines Museum geschaffen, ein Sportlermuseum. Noch zu Lebzeiten überlassen ihm die Athletinnen und Athleten ihre persönlichen Zeitzeugnisse. Schäfkas Versprechen, bei mir gerät nichts in Vergessenheit. Für ihr Nachspielfeature, die Pudelmütze von Lake Placid, hat Alexa Hennings den Sammler in Delmenhorst getroffen und von ihm erfahren, wie alles anfing.
Für uns alle, für uns hier im Stadion, für Sie, original am Bildschirm daheim zu Hause, für uns alle nachgerade ein Parademarsch.
Im Sommer 1980 sitzt der 15-jährige Frank Schäfka vor dem Fernsehapparat und verfolgt den Einmarsch der DDR-Sportler ins Moskauer Olympiastadion. Besonders die Leichtathletik fasziniert den Schweriner Jungen. Er selbst ist über die Handball-AG in seiner Schule nicht hinausgekommen. Immerhin, einmal wurden sie sogar Kreismeister. Ein Sammler ist Frank Schäfka jedoch schon damals. Briefmarken haben es ihm angetan. Ein Hobby, das er mit seinem Vater teilt. Zu seinem Leidwesen gibt es keine Briefmarken, die seine Sportidole zeigen. Der Grund? In der DDR wurden keine noch lebenden Personen auf Briefmarken abgebildet. Staats- und Parteichef Walter Ulbricht war die einzige Ausnahme.
Und aus diesen Sportmarken, da entstand dann Interesse, weil auf den ausländischen Dingen, die dann auch dazu kamen, da waren dann auch konkrete Leute drauf. Da dachte ich, Mensch, wer ist denn das jetzt hier? Marc Spitz, den hast du auch schon mal gehört, dass es den gibt. Und wer ist dann Jesse Owens und wer ist dann Paavo Nurmi? Und dass es eine Zeit geben wird, bei der ich dann sagen kann, ich habe von all diesen Sportgrößen nahezu ausnahmslos inzwischen die Originalunterschriften.
Ja, ich werd verrückt! 2,36 Meter! Neuer Weltrekord im Hochsprung. Der Weltrekordler kommt aus Schwerin. Weltrekord, Gerd Wessig.
Als Gerd Wessig in Moskau im Hochsprung die Goldmedaille gewinnt, gibt es für den Jungen kein Halten mehr. Wenn schon keine Briefmarke, dann will er wenigstens eine Unterschrift von seinem Idol. Und er bekommt sie.
Zum Andenken an die großen sportlichen Erfolge der DDR-Athleten mit besten Grüßen und Wünschen Gerd Wessig war seine Widmung im Rahmen des Schweriner Pressefest-Fußballturniers 1980 auf Paulshöhe dort. Spielten Journalisten gegen Nicht-Fußballer Fußball, das war so eine Tradition damals. Und er als frisch gebackener Olympiasieger und Superstar war natürlich auch dabei. Und ich stand dort mit meinem frisch geschenkten Olympiabuch, noch jungfräulich, unsigniert und dachte, ich mache was ganz Besonderes und werde der Einzige sein, der auf die Idee kommt. Und der ganze Sportplatz in Paulshöhe war vor diesem Spiel voll mit Menschen, die ganze Taschen voller schon fast komplett signierte Olympiabücher mit sich rumschleppten. Gerd Wessig war der, den ich als erstes ansteuerte, sodass es definitiv mein allererstes Autogramm war.
Die Olympia-Fanfare von Moskau ist seit über 40 Jahren verklungen. Die sportliche Leistung gilt bis heute. Noch immer erreichen den 61-jährigen Gerd Wessig, der in der Nähe von Schwerin wohnt, Autogrammwünsche. Tausende Male in seinem Leben hat er Fotos und Olympiabücher signiert. Aber wahrscheinlich hatte keine Unterschrift eine solche Wirkung wie jene, die er dem 15-jährigen Frank Schäfka beim Pressefest in Schwerin gab.
Frank ist ein ganz Besonderer. Dass er aus diesem einen Autogramm von mir dann so eine Geschichte draus machen konnte über die Jahre, das ist schon aller Ehren wert und mich freut das, dass ich ihm so einen Anstoß gegeben habe. Aber er hätte ja auch mit Jochen Bachfeld anfangen können, 1972, und die 76, ja.
Der Boxer Jochen Bachfeld hatte zum ersten Mal überhaupt eine olympische Goldmedaille für Schwerin geholt. Da war Frank Schäfka erst 11 und war noch beim Briefmarken statt Autogramme sammeln. Damals reichte ein Fach im Regal. Heute füllt die Sammlung das komplette Dachgeschoss seines geräumigen Hauses in Delmenhorst. Nach seinem Medizinstudium hatte der Schweriner dort seine erste Stelle als Assistenzarzt bekommen und ist geblieben.
Ja, wir können hier starten. Also hier geht das mit dem Museum los. So erstmal im Treppenhaus, der Beginn der Sammlung, die sich in 40 Jahren ergeben hat. Und ein bisschen chronologisch sind es ein paar für die Wand geeignete Exponate. Zum Beispiel hier unten geht es los mit 1936, einem Original-Glückwunsch-Telegramm oder eine kleine Kachel aus dem Schwimmbecken des Olympischen Dorfes mit Signatur drauf von der Medaillengewinnerin auf dieser original alten Kachel.
Allein auf der Treppe könnte man schon Stunden verbringen, denn zu jedem Exponat gibt es etwas zu erzählen. Nichts davon ist gekauft, anonym, ein bloßes Sammlungsstück, das noch fehlte oder das man bei eBay ersteigert.
Insgesamt unterscheidet sich wahrscheinlich mein Museum tatsächlich auch von vielen anderen Sammlungen dieser Art. Es sind Geschenke. Es sind wirklich Geschenke von Menschen, die mal dafür geschwitzt haben, die sich das selber irgendwo erkämpft haben, mitgebracht haben und sagen, Mensch Frank, ich würde es dir gerne geben, dass du es aufbewahrst. Und deswegen ist auch so gut wie bei jedem Exponat ein Namensschildchen dabei, von wem kommt das? Also es verschwindet nichts in der Anonymität, sondern als klare Aufhänger immer für mich dann auch die Geschichte zu erinnern, gibt es die Würdigung dessen, der mir das dann auch überlassen hat.
Das Siegerdiplom von Annegret Richter, die mit der bundesdeutschen Sprintstaffel in einem legendären Finale bei den Olympischen Spielen in München die Staffel der DDR-Frauen besiegte, auch dies ist ein persönliches Geschenk.
Andere Urkunden, gerade aus dem auch der Münchner Spiele, unter anderem von Erika Zuchold, der berühmten Turnerin, mit der mich auch eine ganz besondere Freundschaft verbunden hat, muss ich nun inzwischen leider sagen. Ich war also mehrere Male sie in Leipzig besuchen und half ihr auch ihren gesamten Papierfundus aus einem großen Haus, ich nenne es mal auszusortieren und auszumisten. Und sportliche Dinge durfte ich also mitnehmen, als sie dann nach Paraguay zu ihrer Mutter und Schwester ausgewandert ist. Und als sie dann ausgewandert war, leider 2 Monate später dort verstorben ist. Und bin ich quasi jetzt der Nachlassverwalter von Erika Zuchold, all ihrer WM-Urkunden und unter anderem auch dieser Olympia-Urkunde für ihren Silbermedaille im Stufenbahn in München.
Nicht alles aus einem Sportlernachlass kann ausgestellt werden. Die meisten Papiere lagern in einem penibel sortierten Archiv und werden für interessierte Besucher oder für Sonderausstellungen hervorgeholt.
Ein Stückchen weiter komme ich hier zu dem für mich ganz besonders wertvollen Moment, denn das sieht man, ein Bild vom Sprung von Gerd Wessig, den er in Moskau 1980 gemacht hat. Er ist bis heute der einzige Mann, der in einem olympischen Finale den Weltrekord aufgestellt hat. Also vor und nach ihm hat das niemand mehr geschafft, mit 2,36 Meter damals. Und als ich Jahre später eine meiner insgesamt über 40 Ausstellungen deutschlandweit auch in meiner Heimatstadt Schwerin durchführte, war er einer der geladenen Ehrengäste. Und vor ungefähr 100 Leuten Publikum hatte er was hinterm Rücken versteckt. Und als ich ihm dann das Wort erteilte, meinte er, Frank, ich habe dir was mitgebracht als Leihgabe für diese Wochen der Ausstellung hier. Aber wenn ich jetzt so sehe, was du gesammelst und wie du das darstellst, habe ich mich spontan entschlossen, ich werde dir mein Siegerdiplom von meinem Goldsprung in Moskau heute schenken.
Einige Zeit nach dieser ersten Ausstellung in Schwerin organisierte Gerd Wessig ein Treffen der DDR-Leichtathletik-Olympiamannschaft von 1980 zum 25-jährigen Jubiläum der Moskauer Spiele. Er bat Frank Schäfka, zu diesem Anlass eine Ausstellung zu gestalten.
Es war grandios. Es war grandios und da habe ich nochmal wieder gesagt, Mensch, der Junge hat sowas drauf. Toll, dass es so eine Menschen gibt, die sowas für die Nachwelt erhalten einfach.
Die Athleten von einst schätzen es, dass in dem Delmenhorster Sportlermuseum die Dinge gewürdigt und auch gezeigt werden. Sie verschwinden nicht für immer in Depots oder tauchen gar bei Auktionen auf.
Aber ich habe nichts Eigenes mehr außer der Medaille. Also ich habe das alles auch an andere Museen bzw. Interessenten so mal mit vergeben. Und so viel hatte man ja auch nicht. 2 Startnummern und dann war es ja auch schon gewesen. Aber da sagt man sich dann irgendwann, die Zeit ist vorbei. Wir haben genug davon gehabt und wir haben auch genug Anerkennung bekommen und so weiter und so fort. Und jetzt tun wir mal was Gutes, wenn jemand, wo man sieht, dass das auch in guten Händen liegt, dann macht man das einfach gerne, bin ich mir 100%ig sicher. Aber ich glaube, mit Medaillen, also ich könnte mir nicht vorstellen, meine Medaille auch außer Haus zu geben. Das würde ich nicht tun.
Noch immer im Treppenhaus macht Frank Schäfka auf einen Sportler aufmerksam, der mehr olympische Medaillen gewann als Gerd Wessig, aber längst nicht so bekannt ist. Mit ihm verbindet ihn eine besondere Freundschaft. 2 Leibchen mit Startnummern sind zu sehen, von Josef Giesen aus dem Emsland. Josef Giesen ist Biathlet und Skilangläufer. Er war 4-mal, also über einen Zeitraum von 16 Jahren, bei den Paralympics dabei und gewann Gold-, Silber- und Bronzemedaillen.
Dieser Josef Giesen ist einer der kontergangeschädigten Menschen gewesen, der seinerzeit quasi ohne Arme zur Welt kam, nur 2 kleine kurze armen Stummelchen mit ein paar Fingern dran hat. Und der ist so gut geworden, hat sich über Skilanglauf aus dem Flachland kommen wohlgemerkt. Also wirklich kuriose Geschichte ohne Ende. Skilanglauf und Biathlon hat sich eine Waffe bauen lassen mit einem Abzugsseil, das er dann betätigt, wenn er sich auf die Matte schmeißt und dann auslöst. Und ist ein ganz toller Mann, der auch in meinen Berufsschulen, in denen ich als Arzt- und Medizindozent ja versuche auch zu vermitteln, was so körperliche Behinderungen betrifft, der in meinen Heilerziehungspflegeklassen dann Foren macht und dann erzählt, wie er sich den Alltag gestaltet.
Auch eine extra Vitrine hat Frank Schäfka den Paralympics-Athleten gewidmet. 9 olympische Goldmedaillen zeugen allein von Kai Schröder, einem einarmigen Schwimmer und Leichtathleten. Und Medaillen von Martina Willing, einer mit 61 Jahren noch immer aktiven Sportlerin aus Brandenburg. Sie gewann 3-mal Gold, 5-mal Silber und 6-mal Bronze bei Paralympischen Spielen, die letzte Medaille mit 56 Jahren in London. Silber im Speerwurf.
Diese Frau ist warum so bemerkenswert? Sie hat 1992 zum ersten Mal mitgemacht als blinde Sportlerin bei den Paralympics in Barcelona, gewann im Speerwerfen, Kugelstoß und Diskuswerfen Gold, Silber, Bronze, war 1994 dann als Skiläuferin mit zu den Spielen nach Albertville gefahren, stürzte, hat sich am Knie verletzt, hat eine Knie-OP gekriegt und wurde dabei am Rückenmark verletzt und ist querschnittsgelähmt. Das heißt, sie ist jetzt die einzige blinde und querschnittsgelähmte Athletin, ist immer noch aktiv und war jetzt auch ziemlich aus der Rolle, erstmal, weil sie sehr zielgerichtet sich wie viele andere Athleten ja auf Tokio vorbereitet hat für 2020 und nun in der Hoffnung ist, dass sie 2021 dann nochmal wieder doch dabei sein darf.
Auch die Eisschnellläuferin Karin Enke hat ihre Spuren in der Delmenhorster Sammlung hinterlassen. Die Dresdnerin gewann in Lake Placid 1980 ihre erste Goldmedaille. 7 weitere Medaillen bei 3 Olympischen Spielen folgten. Sie ist die erfolgreichste Winterolympionikin der DDR.
Karin Enke habe ich auch kennengelernt vor einigen Jahren und als ich ihr mehrere Fotos zum Signieren vorlegte, da war da auch eines dabei mit einer typischen Pose, die sie 1980 in Lake Placid bei ihrer ersten Goldmedaille hatte, nämlich eine sehr auffallend verschiedenfarbige, ringelgestrickte Mütze. Ja, sagt sie, die habe ich ja gestrickt, als wir nach Lake Placid geflogen sind im Flugzeug. Ich sage, das ist ja interessant, sagt sie, ja, dann habe ich die aufgesetzt und auf allen Bildern ist die jetzt drauf. Die habe ich noch zu Hause, willst du die auch haben? Ich sag mal, das wäre natürlich ein originelles Teil. Und zusammen mit einem kompletten Laufanzug, mit der Teilnehmerplakette von Calgary 88, dem Teilnehmerausweis und einer Urkunde für den verdienten Meister des Sports, schickte sie mir dann wenig später diese original gestrickte Mütze. Und die ist also sicherlich jetzt auch eines der kuriosesten, aber auch wiederum interessantesten Anschauungsstücke hier. Inzwischen ist noch ein Fahrradtrainingshelm dazugekommen, den sie auch getragen hat bei den Trainingsfahrten dann im Sommer. So ist also hier ein richtig schönes Karin Enke Eckchen entstanden.
Der lederne Fahrradhelm und die Schlittschuhe aus den 80ern, der hölzerne Staffelstab aus den 50ern und der Eisstock aus den 30er Jahren. Die Einmarschanzüge der DDR-Sportler bei den Olympischen Spielen in Moskau. Armin Haris Siegertrikot von Rom, signiert von dem heute 83-jährigen ehemaligen Sprinter, nimmt am Leib einer Schaufensterpuppe einen Ehrenplatz in der dicht gedrängten Sammlung ein. An jedem Ausstellungsstück hängt eine Geschichte. Randepisoden der Sportgeschichte oder Themen, die es einst bis auf die Titelseiten schafften. Wie ein paar Pumaschuhe, die ein Stück deutsch-deutscher Sportgeschichte schrieben. Jürgen May, ein Läufer aus Erfurt, DDR-Meister, Weltrekordler im 1500-Meter-Lauf und Olympiateilnehmer von 1964, hatte von einem Puma-Vertreter Turnschuhe und $100 bekommen. Das Problem, die DDR-Läufer hatten einen Vertrag mit der Konkurrenz von Adidas. May überredete seinen Mannschaftskameraden Jürgen Haase, die Pumaschuhe im Finale der Europameisterschaften zu tragen.
Es gab einen Riesenknatsch, ne? Und da hat man ihm verboten zu starten und er ist geflüchtet. Hatte sich dann auch in Westdeutschland im DLV wieder angemeldet, war erfolgreich geworden und war für die Europameisterschaften 1969 in Athen nominiert worden. Und dann hat aber die IAF, die Internationale Leichtathletikföderation und Europäische Föderation auch gesagt, nee, geht nicht, der ist noch nicht lang genug in diesem Land und ist noch nicht startberechtigt. Das führte in der damaligen Zeit der deutsch-deutschen Auseinandersetzung dazu, dass der DLV gesagt hat, wir boykottieren.
Alle bundesdeutschen Einzelstarter mussten in Athen auf der Tribüne sitzen, nur die Staffeln sind gelaufen. Ein schwerer Verzicht für die Sportler, die lange für diese Europameisterschaft trainiert hatten.
Ich weiß inzwischen von mehreren der DLV-Athleten, dass die da gar nicht so happy mit waren und dass das eine Entscheidung auch von oben gewesen ist in vielen Fällen. Auf jeden Fall hat die Bild-Zeitung dann auch allen, die das mit unterstützt haben, so wie ich das hier von zwei Menschen schon bekommen habe, eine Plakette geprägt mit schönen riesengroßen Goldteller sind das quasi. 9. Europameisterschaft in Athen. September 69 und dann auf der Rückseite für Ingo Röpe oder Hermann Salomon für vorbildliche Sportkameradschaft von Bild. Also das war sozusagen die Entschädigungsplakette. Und für viele westdeutsche Athleten ist das eben ein richtiges Trauma, diese ganze Geschichte.
Ausgelöst von Jürgen Mais Pumaschuhen, die Frank Schäfka Anfang 2020 bekam. Da hatte er Jürgen Mai in Erfurt kennengelernt. Der Sammler hatte anlässlich eines Treffens Erfurter Sportler eine Ausstellung speziell zu ihrer Geschichte und ihren Erfolgen zusammengestellt. Jürgen Mai bedauerte zunächst, selbst gar nichts für die Sammlung beitragen zu können.
Ich meinte, er hätte ja nun leider gar nichts mehr, das hätte er damals bei der Flucht ja alles nicht mitnehmen können. Aber sagte er, ich habe da was. Und was bekomme ich 2 Wochen später in einem Päckchen geschickt? Inzwischen, nachdem es bei der IAFF-Museum in London gewesen war, über die Schweiz zurückkam und dann von einem Funktionär des Leichtathletikverbandes an ihn zurückgestellt worden war, die Originalschuhe, die damals auf der Titelseite einer jeden, nicht nur Sport, sondern Tageszeitung in Westdeutschland, tagelang die Überschriften füllten, diese Originalschuhe, dieses Stück deutsch-deutscher und letztendlich europäischer Leichtathletik-Geschichte, kann ich hier meinen Besuchern in die Hand geben. Die können die sehen, diese fast nie getragenen Pumaschuhe, die aber diese große Bedeutung für ganz viele Menschen damals hatten.
Es war die Erfurter Läuferin Hildegard Körner, die Jürgen Mai und andere ehemalige Thüringer Spitzensportler und auch Frank Schäfka mit seiner Ausstellung in ihre Heimatstadt eingeladen hatte. Die Idee eines Sportlermuseums gefällt ihr. Die 61-Jährige gab bereits alle ihre sportgeschichtlichen Dokumente, den WM-Trainingsanzug und den Olympiakoffer von Moskau in die Delmenhorster Sammlung.
Ich war eigentlich gleich begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich finde es eben schön, dass eben das nicht irgendwie, wenn man dann, wie gesagt, nicht mehr da ist oder bei vielen ist es ja so, dann landet das irgendwo im Keller und da hat er einen Ort gefunden, wo er das alles schön ausstellt, wo man sich das anschauen kann und war eben auch die Vielfalt, die er hat, sehr interessant gewesen. Er hat ja nicht nur Leichtathleten, sondern auch Wintersportler und. Und da ich eigentlich noch nach meiner aktiven Laufbahn Kontakt zu den Thüringer Leichtathleten hatte und auch den Wintersportler, wir hatten ja auch viele Bobsportler von Oberhof, die ich kenne, habe ich ihn angeboten, wenn er irgendwas braucht oder wegen Autogramm oder so, da kann er mir die Post schicken und ich gehe dann in die Spur und helfe ihm da ein bisschen.
Hildegard Körner, die damals noch Hildegard Ulrich hieß, ist vielen nicht so bekannt, obwohl sie bis heute den 2. Platz in der ewigen deutschen Bestenliste hält. Bei den Weltmeisterschaften 1987 lief sie die 1500 Meter in 3 Minuten 58,67 Sekunden und gewann damit Silber.
Ich habe eigentlich relativ viele 5. Plätze belegt. Dadurch ist man jetzt, man kennt eben meistens immer nur die Sieger oder die Medaillengewinner und aber für mich war das trotzdem Erfolg persönlich. Für ihn ist es ja auch was Wertvolles. Jetzt nicht nur, dass er eine Medaille hat oder eine Urkunde oder irgendein Stück, sondern auch den Menschen, der dahinter ist. Dass der, was er so erlebt hat, was er durchgemacht hat und wie der Erfolg zustande gekommen ist und so. Wir haben auch drüber gesprochen. Er hat eben mal versucht, auch so ein bisschen die Geschichte des DDR-Sports, wie das angefangen hat mit Spadagiade oder dann Jugendbereich, Erwachsenenbereich. Dann kann man so ein bisschen das Ganze auch, die Geschichte so ein bisschen darstellen, wie das eben damals war. Das lebt dann irgendwie in seinem Museum weiter und das finde ich eben schön.
Auch die Geschichte von Christoph Höhne, dem Olympiasieger im Gehen 1968 in Mexiko und Europameister 1974, lebt in dem kleinen Museum weiter. Der heute 79-jährige Christoph Höhne wurde nach seiner aktiven Zeit als Sportfotograf bekannt. Bis zu seinem 78. Lebensjahr nahm er noch an Seniorenmeisterschaften teil und gewann sie. Christoph Höhne ist der Sportler, von dem Frank Schäfka die meisten Zeitzeugnisse bekommen hat. Sie füllen eine große Vitrine.
Ja, das kann mich stolz machen. Ja, das ist, ich finde also meine Sachen gut aufgehoben da. Und ich habe ihm immer mal was zukommen lassen, aber dann habe ich gedacht, was willst du mit 15 DDR-Meister Anstecknadeln und eine Menge DDR-Meisterschaftsmedaillen und so weiter. Wenn man also schon Medaillen bei internationalen Wettkämpfen gewonnen hat, treten solche Erfolge, die man früher als große Erfolge angesehen hat, doch etwas in den Hintergrund.
Wie Gerd Wessig auch, hat Christoph Höhne seine olympische Goldmedaille behalten. Sie ist zu sehr Sinnbild für den Traum eines Sportlers, einer Sportlerin von Kindheit an.
Ich fand das als für mich unerreichbar, aber ich konnte mir schon vorstellen, wenn man das schafft, dann hat man wahrscheinlich fürs ganze Leben ausgesorgt. Das meine ich jetzt nicht finanziell, aber man ist berühmt und stolz und das ist Höchste. Und ich habe auch nach meinem Olympiasieg, ich habe ja damals in Leipzig gewohnt und ich habe auch dem Sportmuseum Leipzig etwas überlassen, unter anderem meine Goldmedaille, aber nur als Leihgabe. Das ist alles anonym und bei Frank Schäfka ist es eben so, dass man so ein richtig freundschaftliches Verhältnis aufgebaut hat im Laufe der Zeit, weil er ja auch immer in Kontakt bleibt. Also er schreibt ja jedes Jahr den Report, wo er sich bei jedem bedankt. Es ist familiärer.
Tatsächlich geht vieles hier familiär zu. Elfriede Kaun, die bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin die Bronzemedaille im Hochsprung gewann, wurde für Frank Schäfka, seine Frau und die beiden Kinder so etwas wie eine Ersatzoma. 8 Jahre vor ihrem Tod 2008 schenkte sie dem Sportlermuseum ihre Medaille, die lange die einzige original-olympische Medaille der Sammlung blieb. Bis 2020 auch die DDR-Fünfkämpferin Burglinde Pollack eine ihrer beiden bronzenen Olympiamedaillen an Frank Schäfka übergab. Viele ältere Sportler lernte der Sammler nicht mehr persönlich kennen, aber er stand mit ihnen im Briefkontakt. Die älteste war die 96-jährige amerikanische Wasserspringerin Eileen Riggin, die 1920 als 14-Jährige olympisches Gold und Silber in Antwerpen gewann. Heute ersetzen meist Telefon und E-Mails die Briefe, erzählt der Sammler. Nur noch mit einigen russischen Sportlern pflegt er eine Brieffreundschaft. Auf Russisch, denn Frank Schäfka studierte einst in der Sowjetunion und ist mit einer russischen Ärztin verheiratet. Als Autogrammjäger wie einst ist der 55-Jährige heute seltener unterwegs. Er vermisst den olympischen Geist, den Zusammenhalt der Athleten. Mit dem Kommerz der heutigen Sportwelt hadert er. Er zeigt auf eine Vitrine mit Preisen aus den 50er Jahren. Geschenke der Sprinterin Christa Stubnik, Silbermedaillengewinnerin von Melbourne 1956.
Ein Schwarzwaldpüppchen, ein Matroschka-Püppchen, eine chinesische Miniatur, ein Kerzenleuchter, ein Wandteller. Das waren die Preise, für die damals in den 50er Jahren die Athleten gestartet sind. Dann bekamen sie das genannte Abendessen und ein Gläschen Wein und dann war es das. Und wenn man das heutzutage gerade jungen Schülerklassen auch erzählt, die mich hier besuchen kommen, dann kriegen den Mund nicht mehr zu und sagen, das kann doch nicht wahr sein, wenn man sich die heutigen Startgelder anguckt und die Fragen, die sofort kommen, was passiert, wenn ich einen Rekord laufe, wie viel gibt es dann als Prämie dazu und solche Sachen. Das war damals nie ein Thema und da sind die Menschen wirklich für ihren Idealismus gestartet und das hat eine ganz andere Art von Zusammengehörigkeitsgefühl gemacht und fand ich, machte den Sport insgesamt auch schöner und ehrlicher.
Memorabilia sind Erinnerungsstücke, die auch einen sentimentalen Wert haben. Von einer Zeit erzählen, die längst vergangen ist. An Menschen erinnern, die nicht vergessen werden sollen. Das ist das Credo des Sammlers.
Ich möchte einfach die Biografien der Menschen würdigen, die in einem bestimmten Zeitraum mal die Besten in ihrer jeweiligen Disziplin waren und die aber, das ist einfach der Leid unserer Zeit, sehr schnell vergessen werden sonst. Und ich versuche gegen dieses Vergessen zu arbeiten, dadurch, dass ich an sie erinnere mit diesen Exponaten, die ich dann auch zeige.
Letzte Meldung, Februar 2021. Die 88-jährige Erfurterin Walburga Grimm, Preisrichterlegende im Eiskunstlaufen, hat Frank Schäfka in Aussicht gestellt, Zeitzeugnisse ihrer internationalen Karriere ins Delmenhorster Sportlermuseum zu geben.
Ich kann das Versprechen abgeben, dass man auf diese Art und Weise nicht vergessen wird.